Natürlich sprechen. Dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.
Go the Dark und willkommen bei einer neuen Folge Natürlich sprechen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Das war Niederländisch und der Grund dafür, dass ich probiert habe, Niederländisch zu sprechen, ist mein heutiger Gast, der liebe Elindo Avastia. Herzlich willkommen bei meinem Podcast, lieber Elindo.
Danke, ich habe nicht gehört, dass es Niederländisch war. Tut mir leid.
Oh,
ja, tut mir leid. Versuch nochmal.
Es sollte sein, ja, ich probiere nochmal. Go the Dark.
Gute Dag.
En welkom.
Gute Dag.
Ach,
gute Dag.
Oh, ganz anders. Gute Dag. En welkom. Hm? Und der Rest war okay, Deutsch gut. Bei einer neuen
ja,
Folge.
Gute Dag und welkom.
Gute Tag und welkom. Also, lieber Elindo, gute Tag und welkom.
Ja, danke.
Schön, dass du da bist.
Ich bin sehr happy, dass ich da bin. Ich muss mich im Voraus natürlich entschuldigen für die Zuhörer, dass, für meinen Akzent und mein Deutsch und weil, ja, ich bin Niederländer, so, es ist für mich eigentlich ganz, ich bin eigentlich ganz nervös, weil ich habe noch nie so ein Interviewgespräch gemacht, ganz auf Deutsch. So, es kann sein, dass ich manchmal so etwas auf Englisch sage oder etwas auf Niederländisch sage, musst du mich mal, mal verbessern. Aber
das ist kein Problem, das ist richtig cool. Ich weiß nämlich, als du nach Deutschland gekommen bist, du bist gekommen für Frozen.
Stimmt,
damals, oder?
Ja.
Nach Deutschland.
Ja, für die Eiskönigin.
Und du konntest eigentlich gar kein Deutsch vorher, oder?
Nein, ich habe in die Schule habe ich 5 Jahre Deutsch gehabt. Aber ich muss sagen, was man in der Schule eigentlich lernt, das ist, ja gut, ich weiß noch ein bisschen von dem Grammatik, aber es ist eigentlich nein. So, ich bin dann hierher gekommen. Ich meine, ich hatte ein gutes Gefühl für die deutsche Sprache, aber ich konnte eigentlich nichts. Und ich musste echt, ich habe mich selber auch gesagt, wenn ich hier dann, ich wüsste, ich lebe jetzt in Deutschland und ich muss versuchen, auch wenn in viele Musicals viele Darsteller überhaupt nicht aus Deutschland kommen, ich muss Deutsch reden, weil ansonsten ist es so einfach, immer wieder auf Englisch mit Leuten zu reden, weil eigentlich
die Branche funktioniert auf
Englisch,
ne?
Genau, und dann habe ich hab zu jedem Deutschen gesagt, bitte rede Deutsch mit mir und verbessere mich auch, weil ich muss es lernen. Und ich habe auch immer im Supermarkt oder so oder beim Einkaufen immer Deutsch gesprochen und ich glaube, dass es schon besser geworden ist.
Ja,
gut verhalten.
Du kannst dich verständigen. Ja, auf jeden Fall. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich das beeindruckend fand, wie du immer Deutsch gesprochen hast, auch mit mir. Und einfach, das machen wenige, aber die es machen, die können es irgendwann.
Ich glaube,
so, das ist
und
wirklich
ich meine, ich bin natürlich Niederländer und die niederländische Sprache ist sehr ähnlich mit der deutschen Sprache. Was das eigentlich für mich bedeutet, ist, dass unsere Sprache ist so ähnlich, dass der Satz ist immer in den gleichen Form geschrieben. So, ich muss eigentlich nur Wörter in meinen Kopf übersetzen und dafür sorgen, dass meine Grammatik, so das muss stimmen. Aber ich muss nicht zum Beispiel mit Französisch oder mit Italienisch oder diese eigentlich mehr so romanische Sprache. Die sind mehr, da muss sie alles umwechseln und deshalb ist es so schwierig. Und ich muss eigentlich nur Wörter übersetzen. So, ich muss nur dafür sorgen, dass mein Vokabular sehr groß ist und dann kann ich weiterkommen. Aber ich muss sagen, dass die Grammatik ist schwierig. Ich mache noch sehr viele Fehler. Aber gut.
Im Deutschen ist es schwierig, das ist so. Und man muss natürlich wissen, die Aussprache, die Phonetik, weil bei meinem Beispiel eben mit Go the Dark, dachte ich, aber Go the Dark ist ganz anders. Ja. Also Elindo, ich muss dich erstmal vorstellen. Natürlich wissen viele Leute, wer du bist, aber vielleicht auch nicht alle meiner Hörerinnen und Hörer. Also Elindo, du bist Musical-Darsteller.
Stimmt.
Du hast eben gesagt, du bist ein kreativer Alleskönner. Du hast so viel schon gemacht. Und ich habe mir deine Vita angeguckt und ich möchte es mal so präsentieren und du kannst danach sagen, ob das stimmt und was dir wichtig war auch auf deinem Weg. Also du kommst aus den Niederlanden, du hast Musiktheater an der Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg studiert und hast so tolle Rollen gespielt. In den Niederlanden warst du Adam in The Color Purple, du warst Sky in Mamma Mia, du warst Lola in Kinky Boots. Dann bist du nach Deutschland gekommen und hast Erstbesetzung Olaf in Disneys Eiskönigin gespielt. Jetzt bist du wieder eine Erstbesetzung in Stuttgart als Turk, der beste Freund von Tarzan.
Stimmt.
Dann hast du auch ganz viel gedreht und bist in der Kinderserie Ghost Rockers zu sehen. Und du hast auch ganz viel im Studio gesprochen, so wie ich. Und dann hast du auch einen Podcast, so wie ich. Und dein Podcast heißt, jetzt probiere ich aus, The Forcecast.
The Forcepodcast, ja.
The Forcepodcast. Und du machst ihn zusammen mit deinem besten Freund Diego González Clark.
Stimmt.
Ist das richtig,
ja,
alles? Ja. Ja, und habe ich wichtige Stationen vergessen, irgendein Projekt?
Gut, das Ding ist, ich habe so viele Sachen auch gemacht und ich weiß es selber auch manchmal nicht mehr. Dann gucke ich wieder auf mein Vita und denke, oh ja, stimmt, das habe ich auch noch gemacht und diesen Serien habe ich auch noch gemacht. Oh wow, der Zeit geht auch so schnell. Ich arbeite jetzt dieses Jahr genau 10 Jahren schon und ich denke, was? Das fühlt sich so an, so wie 3 Jahren oder so. Es ist nicht so.
Ja.
Die Zeit geht sehr schnell. Aber ich glaube, die wichtigste Sache hast du.
Habe ich gemacht.
Hast du gesagt?
Ja. Und so viele Hauptrollen, die du gespielt hast, das ist Wahnsinn. Und wir beide haben uns kennengelernt bei der Eiskönigin, als du Olaf warst.
Ja.
Ich war deine Phonetiktrainerin und wir haben viel miteinander gearbeitet. Viele Stunden zusammen verbracht und für Olaf eine Stimme und eine hochdeutsche Aussprache gefunden. Und das waren schöne Stunden.
Ja.
Das waren schöne Stunden. Ich weiß noch, wie du immer das Sprecherziehungsbuch dabei hattest.
Weißt du, was sehr lustig ist? Weil ich habe diese Woche, weil ich war bei der Premiere von Die Eiskönigin in die Niederlande. Und dann habe ich auf dem Weg von Stuttgart in die Niederlande, habe ich wieder diesen deutschen Cast-Aufnahme mal wieder abgespielt. Und dann habe ich mein Deutsch wieder gehört. Und wir haben natürlich diesen Cast-Album sehr früh in den 2 Jahren, die ich gemacht habe, haben sehr früh aufgenommen. Und dann dachte ich, oh, das ist überhaupt nicht so gut. Ich konnte jetzt selber mein eigenes Deutsch verbessern. weil ich dachte auch, meine Freundin hat auch gesagt, oh, dein Deutsch war echt ziemlich schlechter. Das höre ich jetzt auch. So, das ist eigentlich voll lustig, weil auf diesem Moment denkt man immer, oh ja, mein Deutsch ist gut. Aber dann nach so wieder 2 Jahren später und dann 2 Jahren wieder Deutsch zu reden, ist mein Deutsch auch wieder ein bisschen besser geworden. So, es ist sehr lustig, dann wieder zu hören, oh wow, das war echt nicht ganz gut. Dann bin ich eigentlich auch sehr interessiert in, wie eigentlich mein Audition eigentlich war, weil dann konnte ich überhaupt noch kein Deutsch.
Verrückt.
Ja, es geht sehr schnell eigentlich.
Das ist interessant, aber daran sieht man, die Aussprache ist nicht das Wichtigste. Ne? Es ist das Wichtige, wie jemand performt und die Ausstrahlung und die Energy.
Ja, und ich glaube auch, ich meine, ich war sehr froh, dass wir, ich hatte nicht so viel Text im Musical so. Ich war sehr froh, dass wir auf einem bestimmten Punkt zusammen auch an meiner Aussprache aus der Show gearbeitet habe mit diesem Buch und weil ich glaube auch, das hat mich auch sehr geholfen, weil natürlich in so einer Show, wenn du Text sagt und Szene spielt, vor allem bei so einer Show, wo man so 8 Shows pro Woche spielt und dann, ne, ich habe 500 Olaf-Shows gemacht, so man fällt sehr schnell in so einen Patron von wie das dann klingt und wie das so es ist, ich glaube, sehr gut auch manchmal aus so eigentlich da raus zu steigen und zu sagen, okay, wir müssen mal mein Deutsch arbeiten und dann hoffentlich
fällt es rein in die Rolle dann. Ja, ich mache das viel, dass ich angucke, wie funktioniert überhaupt die deutsche Sprache, das O oder das E oder die Vokale und dann hoffe ich, dass das so einsickert in das System und dann auch bei der Rolle funktioniert.
Ja, das ist eigentlich sehr, ich fand unsere Zusammenarbeit sehr, 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 sehr cool und hat mich sehr viel gebracht.
Schön, das freut mich sehr zu hören. Aber wir haben wirklich viel geschafft und ich habe immer zwischendurch auch die Show angeguckt und dann geguckt, wie ist der Stand der Dinge, wie ist es jetzt gerade und habe wieder neue Notes gegeben und dann haben wir immer weiter geforscht und das war cool.
Ja.
Und Elendo, wie war es jetzt, das Stück auf Holländisch zu sehen?
Es war schrecklich. Und das hat da, ich weiß nicht, ob die Leute, ja gut. So, ich bin Niederländer in Deutschland, das heißt, dass ich spreche hier Deutsch und ich sage Ich singe auf der Bühne auf Deutsch, ich spreche auf der Bühne auf Deutsch, aber in meinem Kopf übersetze ich alles, was ich sage, zurück in Niederländisch. So, das heißt eigentlich, dass ich eigentlich für mich selber schon eine niederländische Übersetzung in meinem Kopf habe von der deutschen Übersetzung. So, um dann wieder einen original neue niederländische Übersetzung zu hören, ist voll komisch.
Weil die war ganz anders als deine in deinem Kopf wahrscheinlich.
Ja, und auch war auch meines Augens auch nicht super poetisch schön übersetzt. Zum Beispiel, wir haben im Die Eiskönigin das Nummer Du bist alles. Mhm. Auf Englisch ist das I can't lose you. I can't lose you. Not again. I can't lose you like then. So etwas. Das ist übersetzt nach Du bist alles, ich und du. Nein, du und ich, du bist alles für mich. Superschön. Ist vielleicht nicht die ganzen genaue Übersetzung von was es auf Englisch ist, aber es ist schön. Und dann später in einem Satz kommt nochmal, ich kann dich nicht verlieren. Und dann haben wir wieder diese I can't lose
du, das Englische drin.
Ja. Und dann war das auf Niederländisch, haben sie das übersetzt mit Jou verliezen, niet te doen, ik wil niet meer als doen. Jetzt übersetze ich das wieder nach Deutsch. Dich verlieren, das ist nicht zu tun. Dich verlieren wie damals. Und es ist vor allem diesem nicht zu tun, das ist ein bisschen so Slang auf Niederländisch. Das ist eigentlich nicht ein richtiger, guter niederländischer Satz. Und dann dachte ich, nein, weil wie konnte das nämlich genau wie die deutsche Übersetzung übersetzen? Jij bent alles, ik en jij, jij bent alles voor mij.
Ja,
super schön.
Perfekt.
Das ist super viel schön. Poetischer und viel, ja, ich dachte echt, boah, na, nicht so schön. Und so hatte ich noch verschiedene Sachen, dass ich dachte, oh nein, das werden wir eigentlich nie sagen. Und dann dachte ich, auch passt überhaupt nicht zu einer Prinzessin. Und so, es war sehr, sehr, sehr komisch, das in meine eigene Sprache zu hören. Vielleicht habe ich mich, die Niederländer, die schon nicht in Deutschland gesehen haben, haben trotzdem einen wunderschönen Abend. Und
bestimmt,
ich finde wahrscheinlich der Übersetzung super schön und super. Aber ich dachte, oh nein, 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 ich fand die deutsche Übersetzung eigentlich besser.
Aha, interessant. Und wie war Olaf? Wie war Olaf dargestellt? Ähnlich wie von dir oder ganz anders?
Auch ganz anders. Und das ist eigentlich voll schön, weil diese Show und auch diese Rolle macht es eigentlich möglich für der Darsteller, seine eigene Version zu machen. Es ist natürlich, der Text ist, ich meine, das Textbuch ist super geschrieben, so der Witze, die sind immer gut und fallen auch gut beim Publikum, aber ja, jeder hat seine eigene Energie, die man da reinsteckt. Und ich glaube, dass der Darsteller in Holland das super gemacht hat. Er hat auch schon Erfahrung mit so Puppenspiel, so er hat das echt super gemacht. Aber ich fand, dass seine Energie nicht da war, wo ich selber finde, dass wo Olafs Energie ist. Er ist in seinem eigenen Leben echt so ein Businessman und er sah auch ein bisschen aus wie eine Autoverkäufer, der so hinter Olaf steht und hier, ich verkaufe Olaf zu das Publikum. Weißt du, er hat nicht so eine lebendige, bisschen so childish Energie, den Olaf ein bisschen auch braucht. So, das hat mich ein bisschen gefehlt. Aber ja, ich meine, auch seine Version klappt und das Publikum mag Olaf sehr. So, es ist nicht, dass es schlechter ist, als was ich gemacht habe. Ich will auch nicht sagen, ich bin besser oder so. Aber ich dachte nur, dass mir hat ein bisschen die Connection mit Olaf gefehlt.
Das finde ich total interessant. Da möchte ich direkt nochmal nachfragen. Das war ja das erste Mal, dass du eine Puppe gespielt hast, ne?
Ja, stimmt.
Und was anders ist, weil du hast recht, wenn ich jetzt vorstelle mir, wie du das gemacht hast, ich habe gleichzeitig immer auf die Puppe geguckt als Publikum, aber auch auf dein Gesicht. Ja. Das heißt, es war wie zwei Personen, die parallel gespielt haben, oder? Wie war das für dich? Wie hat sich das angefühlt?
Für mich war es eigentlich sehr wichtig, weil diese Puppe kann nur seinen Mund öffnen, seine Augen schließen und seine Augenbrauen höher und runter machen. So, er kann nur drei Sachen. Und mit diesen drei Sachen und mein Daumen, weil ich habe alles mit meinem Daumen gemacht, müsste ich ihm alles machen lassen können. Und
ja.
mein Vision war eigentlich, ich als Darsteller, weil sie haben die Entscheidung gemacht, dass ich sichtbar bin und dass ich da stehe und nicht so wie Timon in Der König der Löwe ganz grün gemacht wird, weil ich darf da eigentlich nicht sein. So, ich bin dabei, ich bin auch ein Teil von Olaf und wir müssen den gleichen Energie haben, aber alles, was er nicht mit seinem Gesicht machen kann, dann bin ich eine Verlängerung davon. So, ich habe immer, mein Gedanke waren immer, dass das Publikum, wenn sie uns beiden sehen, dass sie gleichzeitig sehen, was wir denken, was wir fühlen, welche Emotionen wir haben, aber alles, was er nicht kann, sieht man in mein Gesicht und sieht das dann auch in sein Gesicht. Weil.
Ja, oh toll.
Und, das war für mich immer sehr wichtig. Das größte Kompliment, das ich von Leuten auch bekommen habe, ist, du warst so ähnlich als Olaf. Es war uns egal, ob wir dein Gesicht sahen oder sein Gesicht, es war so ähnlich, es war so gleich, die gleiche Energie, gleiche Emotionen. Und das fand ich sehr wichtig an dieser Rolle, dass es ist nicht nur der Puppe. Ich meine, der Puppe ist sowieso der Star des Shows, weil sofort, wenn er auf der Bühne rennt, alle jubeln und sind ganz begeistert von dieser Puppe. Aber dann muss ich noch, ich gehöre auch dazu, so ich muss auch eigentlich in den gleichen Energie, und diese Puppe ist sehr, es ist eine Puppe, aber er macht natürlich auch Gesichter, die sehr groß, grotesk eigentlich sein. So, ich muss da auch, weil wenn ich das nicht mache, dann sind wir nicht mehr ähnlich.
Ja, ja. Und dann ist es auch bei ihm weniger, obwohl er gerne, ne? Ja. Ja, das ist die Magie des Theaters, dass es so funktioniert, ne? Glaube ich auch. Und es gab so einen schönen Satz. Mein Lieblingssatz war am Schluss: mit dem Herz zum Schmelzen gebracht. Ich weiß nicht mehr, wie der Satz war.
Ich habe 5-mal gesagt. Was?
Wahre Schwesternliebe, glaube ich.
Oh ja, wahre Schwesternliebe hat ein eingefrorenes Herz zum Schmelzen gebracht.
Das ist so ein schöner Satz.
Ja.
So ein schöner Satz. Und wie war der auf Niederländisch? Weißt du das, was er gesagt hat?
Weil wir hatten noch einen zweiten Option in Deutschland, weil wenn wir das Textbuch bekommen haben, ist dann da zwei Sätze, weil sie wüsste eigentlich noch nicht, was machen wir hier. Und der andere Satz war, ein Tat der wahre Liebe hat ein so etwas, ein Akt der wahren Liebe hat ein, und ich glaube, das haben sie auf Niederländisch gemacht. Ein Akt der wahren Liebe hilft gefrorenes Herz tun schmelzen, so etwas. Aber ja, niederländische Sprache ist sehr gerade. Mit der deutschen Sprache.
Noch mehr als Deutsch?
Noch mehr als Deutsch. Mehr? Ja. Und so, sie konnte das Poetische schreiben, aber haben sie nicht gemacht. Ja.
Interessant. Und Elindo, ich muss noch mal was fragen. Ich habe gedacht, du bist ja so eng befreundet auch mit Vaillant zum Beispiel, ne? Und mit Nienke. Ja. Und die spielen ja jetzt die beiden Hauptrollen, Anna und Elsa. Und wie ist es, mit Freundinnen Theater zu spielen? Ist das anders als mit anderen Leuten? Ist das schwerer? Ist es leichter? Ist es schöner? Ist es mehr Konfliktpotenzial? Mehr Lachgefahr?
Keine Ahnung. Das ist unbedingt ein Traum, mit Freunden zu arbeiten. Ich war sehr traurig, wenn ich von beiden Mädels gehört habe, dass sie Anna und Elsa macht in den Niederlanden, weil eigentlich hat der amerikanische Director, Regisseur, hat mich gefragt, ob ich Olaf auch in Holland machen wollte. Und es war eigentlich auch total der Plan. Der Plan war, ich mache ein Jahr Tarzan und dann ziehe ich um in die Niederlande und mache Olaf nochmal da. Aber da jeder eigentlich nicht ja, es war eigentlich nicht ein Riesenerfolg. Aida hat vor die Eiskönigin in Holland gespielt. So, dann haben sie die Eiskönigin ein bisschen früher gezogen. Und dann war der Frage, gehe ich dann bei Tarzan raus? So wie Fayenne, weil sie war natürlich auch bei Tarzan dabei. Aber dann hat der General Manager von Disney entschieden, nein, ich glaube, dass du besser hier bei Tarzan bleibst. Auch da meine Rolle hier größer ist, mein Anteil ist auch größer. Also ich verstehe es sehr gut. Aber ich war natürlich heartbroken, weil ich dachte auch, na gut, es ist nicht, dass ich artistisch konnte ich nicht mehr aus diesem Roller holen, als diese 500 Shows, die ich schon gemacht habe.
Ja, klar.
Aber für mein Ego dachte ich, ja gut, weißt du, wenn man eine Rolle in Deutschland spielt, man wird nicht so gewertschätzt als in deiner eigenen Sprache, in deinem eigenen Land.
Ja.
Für viele Holländer und Niederländer, ich meine, es ist egal, dass ich das hier in 2 Jahren in Deutschland gemacht habe. Ich habe es nicht in Niederlande gemacht, so ist es, ja.
nicht existent.
Nein, genau.
Ja.
So für mein Ego wollte ich es sehr gerne machen. Aber ja, gut, es hat nicht geklappt. Ich bin auch sehr happy, dass es so ist. Aber ich hab zum Glück 6 Monate mit Fayenne gearbeitet hier. Und sie ist eine meiner besten Freundinnen. Und vor allem hier, wenn wir so als Niederländer in Deutschland sind, wir sind so in einem Bubble hier, weil du hast nicht deine Familie in der Nähe und nicht vielleicht deine niederländischen Freunde in der Nähe. So, man ist sehr voneinander abhängig ein bisschen. Ja, Fayenne ist wie Familie. Sie ist auch aus dem Theater. Ich meine, sie war fast jeden Tag hier bei uns und hat auch meinen Sohn wachsen gesehen. Und das ist echt eine Familie. Und dann hinter der Bühne ist das super, weil das gibt keine, ich meine, unser niederländischer Humor ist auch anders wie deutscher Humor und auch wenn wir mit so vielen anderen, ich glaube, wir haben 13 oder 14 Nationalitäten jetzt in Tarzan, so jeder Humor ist anders, so man findet doch immer wieder bei deiner eigenen Leute wieder ein bisschen so, ja, Freunde eigentlich. So, es war echt, das war voll schön. Und ich musste auch bei Fayenne zum Beispiel nicht, wenn wir auf der Bühne standen und ich nur ein Blick war genug, dass wir beiden voll lachen mussten oder wusste, was wir beiden auch gesehen haben auf der Bühne. Oder auch manchmal sitzen auch komische Leute ins Publikum und dann musst du nur einmal gucken und dann wissen wir beiden, ja, wir haben es beide gesehen. So, wir verstehen einander sehr, sehr gut. Also es ist echt eine riese Freude, mit Freunden auf der Bühne zu stehen. Es ist auch sehr schön, neue Freunde kennenzulernen auf der Bühne. Ich habe bei der Eiskönigin bin ich sehr, sehr, sehr nah mit Willemijn geworden. Und dann sind wir dieses Jahr zum ersten Mal zusammen in Urlaub gegangen und so, Theater ist natürlich auch ein sehr besonderer Ort eigentlich, überhaupt. Was für Leben wir eigentlich? So komisch für viele Leute, aber da wir so nah miteinander arbeiten, dann nicht immer, aber manchmal dann findet man auch Freunde fürs Leben.
Ja, das stimmt. Ich finde auch am Theater, ich liebe die Theaterwelt und ich liebe so diese Offenheit. Ich finde es eine große Offenheit und eine große Herzlichkeit, große Körperlichkeit, auch das Umarmen zum Beispiel. Wenn ich so meine normalen Freunde umarme, sind die immer so ein bisschen puzzled irgendwie. Ja. Und am Theater ist es normal.
Super normal.
Und es ist so herzlich und so schön. Und auch so tolerant einfach, weil einfach so verschiedene Menschen zusammenkommen, dass es eine große Qualität ist, finde ich, fürs Leben. Ja. Elindo, mich interessiert, ich weiß es gar nicht, wie du angefangen hast eigentlich.
Mit Musical?
Ein Kind, als Kind, also hast du schon immer zu Hause gesungen für deine Eltern oder gar nicht oder wie?
Gar nicht.
Wie ist das passiert?
Ich war ein Junge voll Energie als Kind. Wenn ich jetzt auch wieder Videos sehe von meiner Kindheit, denke ich, oh mein Güte, meine arme Eltern. so viel Geschrei, aber ich musste immer der Mittelpunkt der Attention sein. Und ich habe immer als Kind gesagt, dass ich sehr gerne so TV-Moderator sein wollte. Das ist eigentlich immer auch noch mein Traum. Das ist immer noch etwas, was ich sehr, sehr, sehr gerne machen will. Was ich auch schon gemacht habe, kleine Sache, aber ich bin nie einen großen Star im Fernsehen geworden. Aber ja, da liegt ein bisschen auch mein Herz. Mein Herz liegt unbedingt auch im Theater, aber ich habe eigentlich als Kind nie gesungen. So Kindersongs, normal, ja, irgendwie. Aber nicht so.
Ja.
Ich hatte nicht ein Riesentalent für Singen und habe eigentlich meine Stimme sehr spät entdeckt in die Gymnasium, eigentlich, wo sie so auch so Schule-Musicals machen, so Highschool-Musicals machen sie dann. Und dann haben wir, das erste, was wir gemacht haben, war Hair. Und dann haben wir noch Fame gemacht und dann haben wir The Wiz gemacht. Und bei The Wiz hatte ich meine erste Rolle als The Cowardly Lion, wie heißt es auf
ja,
Deutsch?
Ja, der Löwe,
ich weiß nicht.
Wie heißt der Löwe auf Deutsch? Es gibt den Blechmann, die Vogelscheuche und den Löwen.
Der Löwe.
Ich glaube, der Löwe einfach. Auf Deutsch heißt er nur der Löwe.
Und dann hatte ich einen Song und dann bin ich zu ein Gesangslehrerin gegangen und sie hat dann damit geübt, weil ich dachte, ich muss jetzt was singen. Und dann hat sie gesagt, oh, du hast eigentlich eine riesen gute Stimme. Und ich dachte, oh, das wüsste ich eigentlich gar nicht. Und dann hat sie gesagt, ah ja, du hast eigentlich so gute Stimme. Und du, wenn du Musical so magst, vielleicht kannst du mal zu dem Musical Factory gehen, weil da habe ich auch mal studiert. Und das ist für Kinder eigentlich, ich fange so an bei, ich glaube, 14 oder 15 oder so. Und das habe ich dann gemacht. Und dann habe ich Audition für gemacht. Und dann habe ich eine Absage bekommen.
Okay.
Aber dann stand ich auf der Warteliste und dann eine Woche später dürfte ich dann damit anfangen. Und das hat mich eigentlich in diesem ganzen Musical, weil das ist dann wieder, diese Musical Factory ist wieder ein kind of, ja, sort Vorausbildung vor dem Musiktheater. So, dann habe ich das gemacht, die echte Vorausbildung gemacht und dann habe ich die Ausbildung gemacht, Musiktheater.
Die Ausbildung gemacht.
So, es ist bei mir eigentlich sehr spät, ich war glaube ich 16 oder so, es ist bei mir sehr spät gekommen, dass ich entdeckt habe, dass ich singen und spielen kann.
Okay.
Ja.
Und war das dann für dich so, als du das entdeckt hast, dass du gesagt hast, okay, jetzt ist nur dieses eine, was du in deinem Leben willst? Oder hast du gesagt, okay, du probierst es und wenn es nicht klappt, wirst du, keine Ahnung, Lehrer oder I don't know?
Es ist, ich wüsste, es gibt kein Ausbildung für Fernsehmoderatoren. So, ich wüsste, ich muss, wenn das mein Traum ist, ich muss jetzt was anderes machen. So, was mache ich ja denn? Ich kann eigentlich nicht, auf einer Bühne stehe, ist mein Talent, so vielleicht muss ich da etwas mitmachen. So, dann war es eigentlich sehr logisch, dass ich in ein Spiel-Drama-Ausbildung oder Musical-Ausbildung hin musste eigentlich. Es ist bei mir eigentlich so organisch gegangen und ich habe eigentlich auch nie, außer dieser Absage für die Musical Factory, wenn ich 15 war, habe ich eigentlich, haben sie mich eingeladen bei dieser Vorausbildung. Sofort hatte ich dann für die echte Ausbildung eine. Und dann in meinem ersten Jahr auf Musiktheater habe ich dann Audition gemacht für Ghost Rockers und das habe ich dann auch bekommen. Und das war eigentlich ein Vollzeitjob. Ich dachte eigentlich, wenn ich zu diesem Einladung gelesen habe, dass ich das ist für eine Sommer super, dann kann ich ein bisschen Geld verdienen, weil ich bin jetzt Student und ich bin ein armer Student, bitte, ich brauche Geld.
Ja, klar.
Ich dachte, dann kann ich diese Sommer ein bisschen Geld verdienen, aber dann anscheinend war es für 3 Jahre oder so. Dann habe ich gesagt,
okay.
Ich dann zu meiner, erstmal Mentor gegangen und dann so die Leute in die Schule dann gesagt, okay, was mache ich denn? Und ich habe auch gesagt, ich bin eine schwarze Junge. Es gibt nicht so viele Rolle für schwarze Leute. Das ist in den letzten 10 Jahren ein bisschen geändert, aber damals war das nicht so. Ich konnte Simbas spielen in Der König der Löwe und vielleicht noch ein paar Nebenrolle, aber es war nicht, ich habe auch gesagt zu meinem Gesangslehrer, die eigentlich so ein bisschen Head of School war, Ja, das ist natürlich eine Riesenchance, dass ich jetzt so in so einer großen Produktion, Fernsehproduktion, wenn das gut läuft und ich werde ein bisschen bekannt damit, das macht das Leben auch ein bisschen einfacher.
Na klar.
Und dann haben wir entschieden, dass ich dann nicht mehr Vollzeit meine Ausbildung fertig machte, aber Teilzeit. So, ich habe dann nur so verschiedene Unterrichten gekauft und ich habe dann Vollzeit gearbeitet und daneben noch dann Teilzeit auch noch studiert. So, es war sehr voll. Aber ich glaube, es war eigentlich auch schlussendlich der beste Entscheidung, den ich machen konnte, weil es hat mich hier gebracht.
Ja. Jetzt hatte ich gerade kurz ein Soundloch. Das heißt, was hat dich hierher gebracht, dass du Ghost Rockers gemacht hast?
Ja, und ich habe natürlich dann doppelt gearbeitet, weil ich hatte Vollzeit meine Aufnahme für diesen Fernsehproduktion und dann noch daneben noch diesen Studium, die ich dann noch diese Ausbildung, die ich auch noch ein bisschen dabei machen musste. Es war viel. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wenn ich die Ausbildung komplett durchgemacht hatte, dass ich vielleicht nicht so schnell in diesen Job kam.
Ja, bestimmt. Ja. Ist es jetzt, du hast ja auch einen Podcast und ich selber habe auch den Podcast und ich wollte auch interessanterweise, ich wollte immer als Jugendliche eine eigene Fernsehshow haben.
Wie du.
Ich wollte Leute interviewen. Ich wollte eine Talkshow haben.
Ja.
Immer so. Und ich habe immer mich gesehen in der Mitte in einem Sessel und dann so die Gäste so rundherum.
So der neue Thomas Gottschalk.
Genau. Genau, und jetzt, wenn ich meinen Podcast mache, fühlt es sich für mich genauso an. Habe ich nur einen Gast natürlich, aber trotzdem so das Gefühl, ich bin der Host und es geht aber nicht um mich, sondern es geht um den anderen und der andere erzählt. Also es ist für mich ganz ähnlich, das Gefühl. Ist das für dich auch so, wenn du deinen Podcast machst?
Der Grund für meinen Podcast war eigentlich, dass ich bin dann mit meinem Freund Diego mit angefangen während Corona, weil wir dachten, oh nein, jetzt schließen alle Theater und was können wir machen, dass wir noch Musical ein bisschen lebendig halten? Weil auch wie lange dauert diese Pandemie und wenn wir aus dieser Pandemie kommen, haben die Leute dann noch überhaupt Bock, zu einem Musical zu gehen? So, wie können wir das lebendig halten in diesem Zwischenzeit? Und dann habe ich entdeckt, dass da überhaupt noch kein Podcast war in Holland über Musical. Dann haben wir gesagt, vielleicht müssen wir einen Musical-Podcast machen. Und dann sind wir so zu Hause während Quarantäne sind wir damit angefangen. Und die Leute fanden es super. Und dann dachte ich auch, okay, gut. Wenn ich vielleicht nicht auf meinem Weg zum Fernsehen jetzt TV-Moderator werden kann, dann, weißt du was, war mein Ziel war eigentlich, ich will eigentlich der große Musical-Moderator in die Niederlande werden. Und das fängt an bei meinem eigenen Podcast, die jetzt durch, ich glaube, mehr als fast 70.000 Leute in Holland zugehört werden.
70.000 hören euch zu, den Podcast?
Ja, wir wachsen noch so. Ja, wenn jeder weiß, dass Elindo auch fast ja etwas mit Musical zu tun hat, dann wird das mich vielleicht auch in die Zukunft helfen, wenn sie ein Musical-Programm auf dem Fernsehen machen, dass sie mich einladen, zu sagen, er hat ein bisschen
viel
Knowledge
Erfahrung
und über diesen...
Knowledge. It's the same with me. Ja. It's the same with my podcast, dass ich auch als Expertin für Stimme und Sprechen und Schauspiel mich zeige, diese Gespräche führe, genau das Gleiche. Und das Interessante ist, bei euch in den Niederlanden ist das Thema Musical so viel größer als in Deutschland. Oder das habe ich von euch allen gelernt immer, habt ihr mir erzählt, es gibt so ein Awardshow im Fernsehen und es ist, ein Musical-Darsteller ist ein viel größerer Star oder ist viel bekannter. In Deutschland ist so normale Leute, die keine Musical-Fans sind, keinen Musical-Darsteller, nein, eigentlich nicht.
Ich finde es eigentlich auch voll schade, dass es hier in Deutschland überhaupt nicht so ein Award gibt. Ich meine, es gibt eine deutsche Musical-Award, aber das ist nur für Stadttheater und Staatstheater und nicht für Stage-Entertainment-Produktionen, was ich voll schade finde eigentlich. Es ist eigentlich so interessant, weil es sind so viel mehr Musical, die Musical-Welt ist viel größer in Deutschland als in Holland eigentlich.
Ja.
Aber hier hat es nicht den Status, den man in Holland hat. Und das ist eigentlich voll schade, weil arbeiten hier so viele Leute, die so viel Talent haben und die werden hier eigentlich nie gefeiert. Was auch schön ist, weil es macht auch dafür, dass die Leute ihr Job machen, ihre Arbeit machen und das ist auch okay. Aber es wäre eigentlich ganz schön, dass man hier in Deutschland diese Musical-Darsteller, die sehr, 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 sehr viel und hart arbeiten, dass sie mehr gefeiert werden und gewertschätzt werden, auch durch eine Award oder so.
Ja, es ist anders. Wir haben uns ja getroffen letztes Jahr bei der Premiere von Les Miserables von Milan in Amsterdam und ich habe das so beobachtet und dachte, das ist alles viel mehr Glamour als in Deutschland eine Musical-Premiere. So, es war so viel Fernsehen da und Stars, die ich nicht kannte, weil ich mich nicht auskenne, aber ich habe gedacht, okay, das sind jetzt bestimmt so Fernsehstars, wie sie aussehen und es war alles so viel größer, als es bei uns ist, fand ich.
Ja, und das ist voll interessant, weil ich meine, schlussendlich die Tickets in den Niederlanden sind meistens um ungefähr 50, 60 Euro und wenn es echt für Riesenproduktionen vielleicht 99 oder so, aber mehr als 100 Euro, das möchten wir nicht so gerne bezahlen. Wir sind so echt so 9, nee, das machen wir nicht. Aber hier in Deutschland, die Leute bezahlen so viel Geld für diese Tickets und sie bekommen hier in Deutschland natürlich auch super Qualitätsshows. So, Also es ist mich voll interessant, dass Deutschland hat so viel mehr Kultur und die deutschen Leute allgemein haben so viel mehr Wertschätzung für Kultur. In den Niederlanden ist Kultur echt, das bedeutet nichts da. Und natürlich gibt es Stars und gibt es Leute im Fernsehen und ja, es gibt Musical, aber aus dem so Government, so unsere Regierung, macht nichts, ne? Es ist eigentlich fast kein Geld für Kultur. Und das ist total etwas anderes in Deutschland, weil in Deutschland sagt man, Kultur ist, wie wir als Deutsche sind. Wie können wir uns als Deutsche außen in Kultur? Und das haben wir in den Niederlanden nicht. So, ich finde es super interessant, dass die Deutsche generell eigentlich sehr viel, dass die Kultur hoch in Acht haben, aber dann nicht, während so ein Premiere oder dass noch nicht so der Status hat, oh, wow, du bist ein Superstar, weißt du?
Ja, das ist in Deutschland noch ein bisschen, wir sind ja auch sehr geprägt von Goethe und so von der Klassik und dann haben wir die Staatstheater, die werden ja vom Land auch finanziell unterstützt und das hat, glaube ich, noch einen anderen Stellenwert. Da gibt es auch einen Theaterpreis, es gibt auch einen deutschen Filmpreis, also ich glaube, diese Branchen sind noch stärker in Deutschland als Musical, denke ich manchmal. Ja,
aber es ist super interessant, weil all diese Stadt- und Staatstheater machen auch Musical. Und es ist nicht, weil Stage Entertainment ein Kommerzbetrieb ist, dass sie nicht gute Stücke nach Deutschland bringen. Hamilton, ich glaube, Hamilton hat auch.
Sensationell.
Aber Hamilton hat auch, ich glaube, bei der Deutschen Musicalpreis etwas bekommen dafür. Mhm. Aber das, ich meine, natürlich, sie bringen auch Tanz der Vampire wieder für 30 Jahre und Mamma Mia. Aber sie machen auch Shows, die etwas erzählen. Und ich meine, man kann sagen, ja, Tarzan ist von Disney und ist super Kommerz, aber schlussendlich berühren wir auch Leute, auch wie man das im Staatstheater und Stadttheater macht. Und auch wie Leute vielleicht berührt sind von einer Goethe-Show. So, es ist nicht, ja, gut. Ich finde persönlich, dass es hat nichts damit zu tun, dass Stage Entertainment ein Kommerzbetrieb ist, dass es damit auch nicht kein Auge mehr hat für was sie auf der Bühne bringen und was sie damit erzählen wollen.
Ja, nein, gar nicht, auf jeden Fall.
Ja, so ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass das auch anders ist. Ich muss auch sagen, dass ich es auch super finde, dass wir bei Stage Entertainment zumindest, wenn es um Diversität geht, schon einen riesen Schritt voraus für verschiedene Stadt- und Stadttheater sind. Weil alle Kinder, die im Saal sitzen, können jemanden finden auf der Bühne, die ähnlich aussieht wie sie selber. Ja. Und das macht auch die Zukunft wieder ein bisschen schöner.
Dass
sie auch wissen,
Fall.
Dass sie das
total
auch machen
wichtig.
Können.
Ja, hast du denn auch gesehen und so gefeiert den neuen Ariel-Film, die neue Verfilmung?
Voll. Ja. Es war für mich, ich muss sagen, für mich muss Disney nicht jeder Märchen-Personage in jeden Disney-Charakter oder so verwandeln in jemanden, der ähnlich aussieht wie ich. Ich habe lieber, dass Disney neue Geschichte erzählt über schwarze Leute oder asiatische Leute oder jeder Race. Ich glaube, es wäre auch besser, weil ich meine, wir kennen natürlich Ariel alle als ein weiße Mädchen mit orangen Haar.
stimmt.
Ich fand es super und ich fand auch, dass der Darstellerin eine super Leistung gemacht hat. Sie passte komplett dabei. Sie war super gecastet. Aber ja, es ist jetzt nicht, ich meine auch, dass sie jetzt Schneewittchen machen und das macht dann Rachel Zegler und sie ist Latino. So, dann denke ich auch selber, okay, weißt du, bei einer Meerjungfrau, ja, sie ist nicht echt. Eine Meerjungfrau kann in jede Farbe und kommen, das ist egal. Ja. Aber die ganze Geschichte von Schneewittchen geht über, dass sie eine Haut hat, so weiß wie Schnee. Wenn dann ein Latino-Mädchen, die wahrscheinlich eine super Leistung macht, aber das stimmt nicht. Und ich habe das Gefühl, dass Disney manchmal auch Angst hat, jetzt Leute weiß zu casten, weil wir ansonsten sagen, das ist nicht divers genug. Aber ich denke, Disney, bitte, mach neue Geschichte. So eine Geschichte wie Princess and the Frog, der
Küss den Frosch. Küss den Frosch,
Dann denke ich, guck mal, die haben ein Märchen genommen und das komplett zu New Orleans gebracht, in diesem Bayou, wo auch diese Frosche leben. So, es stimmt komplett. Die Musik passt gut dazu. Und sie war die erste schwarze Prinzessin. Und dann dachte ich, das finde ich toll. Mach solche neue Geschichte und geh auch mal zu Afrika und hör Märchen aus diesem Regionen und mach davon ein. Dann denke ich, ich glaube, das ist besser als alles, was wir aus dem
stimmt, was es auf dem Markt schon
gibt. Wir kennen diese Filme schon sehr gut und sehr nah und habe auch ich meine, wenn ich bestimmten Disney-Film sehe, dann das ist doch ein bisschen so meine Erinnerungen und ich kann mir sehr gut verstehen, dass Leute denken, muss das echt eine schwarze Frau werden oder ein Latino? So, ich finde es super toll, ich finde es schön, dass sie da jetzt aufmerksam für sind eigentlich, aber für mich habe ich lieber, dass sie neue Geschichte erzählen aus alle Ecken des Welts.
Ah ja, total wichtig. Das finde ich auch ganz wichtig. Jetzt lass uns sprechen über Turk, über Tarzan. Ich bin ein solch großer Tarzan-Fan. Ich habe Tarzan schon ganz, ganz oft gesehen. Ich habe damals die Premiere gesehen in Deutschland mit Anton Zetterholm und Elisabeth Hubert. Das ist lange her. Und dann hat eine meiner besten Freundinnen, Maria Walter, war eine Zeit lang Cover Jane. Dadurch habe ich das dann auch oft gesehen. Dann habe ich es gesehen mit John Voice in Stuttgart. Und jetzt habe ich es wieder gesehen mit dir als Turk. Und es hat mir so gut gefallen. Elindo, wie ist die Rolle des Turk? Wie ist das für dich?
Tarzan war, König der Löwe war ein meiner ersten Musical, die ich in den Niederlanden gesehen habe. Dann dachte ich schon, das ist toll, Musical, das sieht alles schön aus. Aber es war Tarzan, dem ich richtig richtig reingezogen hat, okay, jetzt will ich das gerne machen. Und vor allem die Rolle des Turks, dachte ich, das ist meine Rolle. Das muss ich nochmal in meinem Leben machen.
Okay.
Natürlich die Kombination mit das Fliegen und Singen und diesen Songs sind einfach gut und machen mich auch happy. Und so, ich dachte, das muss ich machen. Dann habe ich mich zweimal für Tarzan beworben. Zweimal habe ich es nicht bekommen, weil ich war zu groß. Das war mein Feedback. Man weiß nie, ob das auch echte Feedback war, aber gut.
Ja.
Und jetzt zum dritten Mal, wenn ich gehört habe, während die Eiskönigin, dass Tarzan wiederkommt, herkommt, da dachte ich, das ist jetzt mein Zeit. Diese Rolle ist ähnlich wie Olaf, so the Comic Relief, wie sie das auf Amerikanisch nennen. Und ich glaube, ich dachte, ich bin jetzt auf dem gute Stelle, auf dem guten Zeit. Jetzt ist mein Zeit. Und ja, dann habe ich es bekommen, war ich natürlich super, 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 super happy. Und dann kam natürlich der Moment, dass wir das alles auch so proben mussten. Und dann dachte ich, oh mein Gott, es ist sehr viel. Es ist natürlich körperlich sehr, sehr, sehr anstrengend, diese Show.
Das glaube ich, ja.
Ja, gut, sehr viel Bewegung, aber auch, ich meine, kopfüber singen ist auch nicht einfach.
Wie ist das? Ich möchte das mal wissen von dir. Wie fühlt sich das an im Körper, wenn man kopfüber singt? Wie kann man stützen oder how can you belt? Oder wie
man, normalerweise, wenn man stützt, braucht man den Boden.
Den Boden nicht. Unter den Füßen eigentlich.
So, ja. Ja, so, es ist eigentlich sehr schwierig, aber so die erste Woche während der Proben war es voll schwierig. Dein Kopf zieht voll mit Blut und du hast so viel Druck drauf und dein wie heißt es? Diaphragm?
Zwerchfell.
Ist auch, denkt auch, oh, the gravity is pushing the other way.
Ja.
So, es war ja von Anfang an schwierig, aber jetzt kann ich nicht mehr ohne. Das heißt, dass diese Stücke, die ich jetzt kopfüber singe, wenn ich die jetzt wieder auf dem Boden normal singe, denke ich, oh, das fühlt sich total komisch an. Dein Körper gewöhnt sich daran. Und aber es ist tatsächlich, es ist schwierig. Es ist nicht einfach. Und vor allem, wenn du natürlich gezogen wirst, du diesen Rope. Du musst auch dagegen stützen, dass nicht bei jedem Zug du hast, weißt du? So,
ja, stimmt.
Und du musst immer vorbereitet sein. Das ist sowas immer, du bist immer auf, immer ist dein ganzer Bauch voll im Intention, Entspannung.
Total.
Aber ja, es ist ein riesen Spielgarten, diese Show und diese Rolle auch. Und es ist schwer, aber es macht eigentlich vor allem sehr, 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 sehr viel Spaß.
Das glaube ich. Und wie ist das Publikum? Wie reagiert das Publikum? Rufen die manchmal rein auch?
Ich muss sagen, dass ich zum Beispiel, ich finde die Rolle des Olafs besser geschrieben.
Ja.
So all Olafs Witze waren besser geschrieben. Es gibt die auch gute Witze, weil Tag ist eine lustige Rolle. So, diese Witze sind sehr, eigentlich sehr wichtig. Aber nicht alle Witze fallen immer gut. Und das kann Teil mein eigener Humor sein, dass sie das nicht verstehen oder nicht mögen. Oder dass der Witz nicht so lustig ist. Ich meine, diese Show ist natürlich auch ein bisschen älter. Es ist auch schon, vielleicht, dass es vor 20 Jahren super lustig war, aber jetzt nicht mehr.
Ja, das stimmt.
Aber ich bemerke auch, dass das macht auch für mich interessant, so diese lustige Rolle zu spielen und diese Witze zu machen, weil jedes Publikum reagiert anders auf er hat eine andere Energie und das ist für mich als Darsteller super toll zu entdecken, okay, was wirkt hier, was klappt, was, okay, das fand ich lustig, okay, dann weiß ich das bei meiner nächsten Witz, dass ich das so spiele, weil dann kommt es gut an, dann landet der Witz gut und das ist immer eine Balance und ein Spiel, was es interessant macht und auch jede Show wieder anders macht. Aber manchmal denke ich auch, da ich natürlich noch immer, manchmal denke ich jetzt auf Deutsch, so, das ist schon gut.
Okay.
Aber meistens natürlich habe ich noch immer meine niederländische Betonung in meinem Kopf.
Ja.
Das heißt, wenn ich einen Satz sage, dann sage ich das wie auf Niederländisch. So, auch wenn ich einen Witz mache, sage ich das wie auf Niederländisch. Aber das ist nicht immer gleich. In Deutsch sind sehr oft die Betonung auf andere Wörter und dann fällt der Witz auch besser. Und das entdecke ich jetzt. Ich muss sagen, dass ich mehr, dass ich bei dir mehr gelernt habe, wenn es geht über die Betonung von Sätze, als den ich, was ich jetzt lerne. Vor allem mit diesem Witze denke ich manchmal, ich muss nur wissen, wie es am besten auf der Bühne klappt. Wie es am besten, und
wie
dann,
es am besten auf der Bühne klappt, das ist ein perfekter Satz. Ja. Das mache ich als Titel für den Podcast, das ist perfekt. Aber das ist so und das probiere ich, wenn ich coache, probiere ich immer rauszufinden, was möchte der Darstellerin oder die Darstellerin sagen vom Spiel her. Ja. What's the subtext? Ja. Was ist das Schauspiel? Und dann versuche ich das halt auf Deutsch zu erklären. Wie funktioniert jetzt dieses Gespielte auf Deutsch von der Betonung?
Ja. Ja. Ja, und er nimmt eigentlich alle Spiel weg. Und ich muss so monoton, was ich machen kann, muss ich dann die Sätze sagen, was super ist. Und das bringt auch, das bringt echt für die Stimme auch was.
Auch eine Sicherheit.
Aber wenn man dann wieder auf der Bühne ist, dann muss ich doch wieder selber ein bisschen suchen. Okay, aber warum klappt es nicht? Warum lachen sie denn heute nicht? Es kann auch sein, dass ich es auch nicht höre, weil unser ganzes Set ist ein Riesenteppich. Auch alle Wände sind Teppich. So, wir sind in einem riesen Softbox. Wir hören eigentlich nichts auf der Bühne.
Das glaube ich. Oh ja.
Ja, der Ton ist sehr schlecht.
Ich durfte einmal hinter die Bühne, als Maria Tarzan gespielt hat, und da bin ich auf die Bühne gegangen und es ist ja alles weich.
Sehr weich, ja.
Es ist ja ganz, ganz wie ein Teppich, so ganz, ganz weich. Kein normaler Theaterboden, kein harter Boden, ganz weicher Boden.
Ja, super. Und das ist für Springende, für alle Sprünge natürlich super und auch für all die Rollen, total was wichtig. Wir machen auf der Bühne. So.
Ja.
Aber das bringt auch damit, dass wir nichts hören. Das ist echt auch deine eigene Stimme, wenn du etwas sagst, ist so, wie du im Studio oder so ein Podcast, echt eine echte Podcast-Studio bist oder so ein Radiostudio, wo man nichts hört.
Ja, krass, krass. Elindo, ich habe eine Frage zum Thema Stimme. Ich arbeite ja auch als Stimmtrainerin und mich interessiert, was würdest du Leuten sagen, die an ihrer Stimme arbeiten wollen? Was sind so the first steps oder worauf kann man achten oder worauf achtest du oder wie pflegst du deine Stimme?
Vielleicht bin ich nicht der beste Beispiel, weil ich ich mache eigentlich nie ein Vocal Warm-up. Ich singe jeden Tag, so ist es nicht, dass ich so, es ist nicht, dass ich jetzt sage, du musst eine gute Vocal Warm-up machen. Nein, ich glaube, was sehr wichtig ist, dass man seine eigene Stimme kennt. Und dass man weiß, was deine Stimme machen kann. Und für Darsteller, die zum Beispiel eine bestimmte Rolle spielen wollen, aber die Stimme kann es nicht machen, bewerb dich dann nicht für diese Rolle. Weil es ist immer schwierig, deine Stimme zu verändern. Und es ist möglich, du kannst einen bestimmten Techniker, eine Technik lernen und deine Stimme irgendwo hinzudrücken. Aber ich glaube, schlussendlich ist es wichtig, dass du deine eigene Stimme, dass man seine eigene Stimme kennst. Und ich weiß, was meine Stimme kann. Ich weiß die Möglichkeiten. Was ich immer Vokale auf jeden Fall mich immer gelernt habe, ist, dass ich habe Fontis gemacht. Man kann sehr oft hören, dass alle Studenten von Fontis den gleichen, die singen ein bisschen gleich. Die haben den gleichen Blaudruck bekommen. Und manchmal die singen immer mit viel Vibrato zum Beispiel und dann fragt der Musical Director, kannst du das auch ohne Vibrato machen? Das können sie dann nicht, weil sie haben ja immer gelernt, mit Vibrato zu singen. Und ich habe alles, was ich gelernt habe in meinem Leben, immer gesehen als einen Knopf, die ich an- oder ausschalten kann.
Ja.
Das heißt auch, dass ich mein Vibrato an- und ausschalten kann. Und dass ich weiß auch, das ist jetzt meine Sprechstimme, aber wenn ich muss für Tag so hoch singen, so meine Stimme in meine Spreche als Tag ist auch viel höher. Aber das kann ich an- oder ausschalten. Weil ich kann auch wieder normal sprechen. Und bei Olaf auch. Bei Olaf wollte ich ein bisschen eine frostige Stimme haben. Sie haben mir sehr klar gesagt, bitte mach es nicht so wie Harper Kerkeling. Weil das fand der Regisseur schrecklich. So, ich habe meine eigene, was konnte ich machen mit meiner Stimme, dass das gesund ist. Das klappt für mich. Und dann war es mir so. Oh ja. Und
ja,
das ist
stimmt.
Und das ist etwas, was ich aus- und anschalten kann. Wenn man das nicht aus- und anschalten kann, dann ist es eigentlich fast nie gesund.
Richtig. Und, weil dann hast du keine Kontrolle und
genau, aber man muss auch wissen, dass ich wollte, wenn wir angefangen haben und auch mit unserer Stunde zusammen, dann habe ich auch entdeckt, dass die deutsche Sprache für mich als Niederländer anders klingt, weil wenn ich jetzt anfange mit Niederländisch zu sprechen, dann prate ich echt heel erg anders. Das liegt heel anders in mein Hoofd und in mein
ganz andere Position.
Und Deutsch ist ein bisschen runter bei mir. So eigentlich jede Sprache hat dann wieder seine eigene Ton und seine eigene und das muss man lernen und dann braucht man Leute so wie du, die dann sagen, das ist nur, es klingt, wenn ich die ganze Zeit so spreche, dann klingt es viel niederländischer, als wenn ich mehr runtergehe, weil es mehr offen, weil die deutsche Sprache ist mehr offen. So wenn man so diesen extra Tools bekommt, lernt man mehr über seine eigene Stimme und dann weißt du auch, was du machen kann. So der erste Schritt ist, glaube ich, immer für Leute, die gerne mehr mit einer natürlichen Sprechstimme sprechen wollen, ist natürlich, dass sie sehr bewusst wissen müssen, was sie machen. Mhm. Und ich meine, du und auch der Phonetical Coach, die das noch vor dir gemacht hat, haben immer gesagt, dass wir als Niederländer immer ein bisschen so klingen, weil wir sind immer ein bisschen mehr hier in der Nase, mehr höher hier. Mhm. Und wenn wir das raus, natürlich können wir sehr gut Deutsch sprechen und der Sprache gut, aber es klingt noch immer sehr niederländisch. Und wenn wir mehr unsere Sprachen runternehmen und dann mehr, dann klingt es mehr Deutsch. Und das ist etwas, was man lernen muss. Es ist immer gut, Leute zu haben, die man diesen Tools geben können. Ich glaube, es ist für jeden super interessant, um deine eigene Stimme zu weil, wir haben gelernt, von unseren Eltern zu sprechen und wir haben gesprochen und seit wir Kind sind, sprechen wir. Aber wir haben, ich glaube, die meisten Leute haben nie darauf geachtet, wie klinge ich eigentlich. Sie haben wahrscheinlich eine Aufnahme gemacht und das zurückgehört und gedacht, oh, das klingt total anders, als wie ich dachte, dass meine Stimme war.
Ja, das habe ich ganz oft, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich möchte an meiner Stimme arbeiten. Und wenn ich die Aufnahme höre, ich kann es nicht ertragen, mich zu hören. Ja. Und dann sage ich ihnen, okay, und das werden wir jetzt üben, dass ihr lernt, euch gerne zu hören. Ja. Mein Ziel ist, dass die Leute sich hören auf Kopfhörer und sagen, ich mag meine Stimme. Ja. So. Aber das ist ein Prozess, dahin zu kommen. Und es ist interessant, was du sagst, dass du auf Niederländisch höher klingst, ne? Ich mache oft in meinen Trainings, wenn ich mit Leuten arbeite, die keine Muttersprachler sind, dass ich sage, jetzt sprich den Text in deiner Sprache. Und dann gucken wir, was passiert. Weil die meisten Leute, es ist interessant, dass Niederländisch höher ist, die meisten Leute werden tiefer, wenn sie in ihrer eigenen Sprache sprechen, weil sie einfach entspannen. Und auf Deutsch sind sie oft angespannt und höher. Mhm. Und dann lasse ich oft die Rolle dann in der anderen Sprache sprechen und dann das zurückholen ins Deutsche. Ja.
Ja, ich finde es super interessant. Und das hat mich so viel, so viel gebracht eigentlich auch, das zu wissen. Und auch, es gibt dich auch, wenn du diese Information weißt, dann bringt das auch ein bisschen Confidence, Sicherheit und
natürlich.
Dann kannst du auch viel mehr Ruhe auf einer Bühne stehen, weil du bist selber in Kontrolle, du hast selber die Kontrolle über, was du machst. Und das kannst du nicht alleine, da brauchst du Leute wie du für.
Brauchst du jemanden an deiner Seite, auf jeden Fall. Ja. Oh, Elindo, ein tolles Gespräch. Ich habe zwei Fragen zum Schluss.
Mhm.
Erste Frage, what's your vision for the future? Hast du irgendwas, was du erzählen kannst, wovon du träumst? Außer Fernsehmoderator, das weiß ich, aber sonst irgendwas anderes, dass du sagst, die Rolle möchtest du unbedingt noch spielen oder eine CD aufnehmen mit Songs.
Ich muss sagen, dass ich mag sehr, hier in Deutschland zu arbeiten. Die Work Ethic ist hier viel besser als in den Niederlanden und es ist mir jetzt. Ja, natürlich, es wird ja auch besser bezahlt, aber auch, ich meine, wir haben in den Niederlanden keine Rente. So, Man verdient da vielleicht nur ein Drittel von was man hier in Deutschland verdient. Und dann hat auch keine Rente. Hier spare ich für eine Rente. So, ich weiß, solange ich hier arbeite, muss ich mich später in meines Lebens nicht viel Sorgen machen. In Holland musst du alles selber. Ja, es gibt nichts. Du hast nichts, um zu sagen, na, kann ich dafür? Nein, nichts. So, das ist schon ein Grund zu sagen, solange es möglich ist und geht, bleibe ich gerne hier. Aber wenn es echt geht, über was dein Traum ist, ich möchte noch gerne Simba spielen in das Gönne der Löwe. Ich glaube,
das ist schön. Oh, dann kommst du zurück nach Hamburg.
Das wäre voll schön.
Das wäre schön.
Aber eigentlich, was jetzt eigentlich meine große Traum auf diesen Moment ist, ist, dass ich sehr gerne einen Disney-Film einsingen oder einsprechen will. Das muss passieren. Ich habe mich schon in der Vergangenheit beworben für verschiedene Disney-Filme, so König der Löwen, der Live-Action zum Beispiel. Sie wollen mich nie haben. Und jedes Mal denke ich, ich kann das sehr gut. Ich weiß, dass ich das kann. Ich habe schon für verschiedene Fernsehserien gemacht.
Ja.
Aber noch nie. Ich will eigentlich echt so, wie ich selber noch immer diese alte Disney-Songs höre von den 90er Jahren. Und diese Stimme noch so in meinen Kopf kenne, das will ich gerne für eine neue Generation sein. So, was ich jetzt das ist jetzt mein nächstes Ziel, ist, dass ich in den nächsten Wochen ein paar Demos mir, weil ich hoffe, jetzt, sage ich jetzt auch mir so als Musical-Darsteller arbeiten, dass das vielleicht mir was hilft oder so. So, ich werde ein paar Demos aufnehmen, Gesang und auch ein paar Szene mit so Bild dabei und das schicke ich dann auch hier in Deutschland, weil ich glaube, ich auch so wie Wilhelmine Verkalk, sie hat der Gesangstimme von Elsa, nicht der Sprechstimme. Hier in Deutschland machen sie noch sehr oft so, dass das getrennt ist. Und ich glaube, mein Deutsch ist gut genug im Gesang, dass ich das machen kann hier in Deutschland. So, ich will es auch zu deutschen Studios schicken und sagen, hallo, ich habe da Olof gespielt und ich spiele jetzt Terk. Und wenn ihr in den nächsten paar Jahren eine Gesangsstimme für mit einer schönen Hautfarbe auch manchmal jetzt wichtig sucht, dann bitte ruft mich an. Und das mache ich in den Niederlanden auch und hoffentlich in den nächsten paar Jahren, wenn da wieder eine tolle neue Disney-Film kommt mit Musik und Songs, dann kann ich meine Stimme an einen Charakter geben und dann bleibe ich für die Ewigkeit.
Für die Ewigkeit bleib ich dann, und für die Generation deines Sohnes bist du dann die Stimme.
Genau.
Das ist ein toller Plan. Ja. Ich hoffe, es haben Leute jetzt, hören Leute zu bei dem Podcast.
Hoffentlich.
Die dich
ruf mich
anfragen,
an, ruf mich an.
Ruft Elindo alle an. Elindo, meine letzte Frage kommt schon. Und zwar, wofür möchtest du gerne deine Stimme erheben? Also, was ist dir wichtig, der Welt zu sagen oder in die Welt zu geben? Du als Mensch, nicht als Darsteller, einfach du als Mensch.
Du bekommst, was du gibst. So, sei nett und lieb zu anderen Leuten. Hab Verständnis für andere Situationen. Weil, wenn du Verständnis hast für andere Leute, haben andere Leute auch öfter Verständnis für dich. Das glaube ich. Das ist ein bisschen, wie ich lebe. Ich versuche immer, nett zu sein zu all meinen Kollegen und meinen Freunden.
Ja,
und
stimmt.
Sie zu geben, was ich gerne auch selber haben möchte. Und oft, nicht immer, oft bekomme ich das auch wieder zurück. Und das bleibt, das behält das Leben ein bisschen positiver.
Ja, das stimmt. Das ist schön. Sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Und Elindo, vielen Dank für deine Zeit jetzt für dieses Gespräch. Ich fand das super spannend und interessant.
Ich hoffe, dass mein Deutsch ein bisschen okay war. Ich bin sehr dankbar, dass du mich gefragt hast dafür. Dass ich dein Gast sein möchte.
Toll, toll. Leute, wenn ihr Fragen habt an Elindo oder mich, findet ihr unsere Kontaktdaten in den Shownotes. Und wenn ich euch unterstützen kann bei der Erarbeitung eurer Rollen und eurer Auditions, meldet euch gerne bei mir.
Ja, sie ist super, sie ist super. Oh.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Hoffentlich sehen wir uns einander sehr schnell wieder.
Ja, das hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr, das hoffe ich sehr. Wir danken euch fürs Zuhören und wir sagen, love your voice, denn deine Stimme, das bist du. Euer
Elindo. Elindo
und yes, und eure Eva. Tschüss.
Ciao.
Das war Natürlich Sprechen, dein Podcast rund um Stimme, Sprechen und Personality mit Eva Weißmann.